Domradio. Sonntagslicht.
Zack, ist wieder eine Woche rum. Ja, und wir haben in dieser Woche mal was getan. Wir werten ja auch immer unsere Statistiken aus. Wie viele Leute besuchen unsere Website? Wie viele schauen sich die Gottesdienste auf YouTube an? Und auch, das wollte der Chef wissen, wie viele Menschen hören welchen Podcast? Ja, das Sonntagslicht, das gibt es schon etwas länger. Im Sommer feiern wir schon Folge 100 und ich glaube, ich kann sagen, die feiern wir auch wirklich, denn die Abrufzahlen vom Sonntagslicht, die sind sehr erfreulich. Allein in der domradio.de App ist das Sonntagslicht nach dem täglichen Morgenimpuls von Schwester Katharina der am meisten abgerufene Podcast. Das stimmt uns, die wir dieses Konzept entwickelt haben, sehr, sehr froh und dementsprechend, wir machen einfach mal weiter. Willkommen zum Sonntagslicht. Wir haben den zweiten Fastensonntag. Ich bin euer Host, Olli Kelch. Und wir bringen jetzt wieder ganz viele gute Nachrichten. Dauert ja nicht mehr lang. Bei vielen ist dieser Termin wahrscheinlich schon eingetragen. Der Deutsche Evangelische Kirchentag, 30. April bis 4. Mai in Hannover. Unter dem Motto mutig, stark, beherzt finden dort rund 1500 Veranstaltungen statt. So viele stehen zumindest im Programm des Protestantentreffens. Ja, und wenn man da hinkommt, dann kann man ja vielleicht sich überlegen, mit dem Rad anzureisen. Dazu lädt nämlich Brot für die Welt ein. Die bundesweite Fahrradsternfahrt, die steht unter dem Motto Radeln fürs Klima und soll auf das Fahrrad als alternatives Verkehrsmittel aufmerksam machen. Das hat das Hilfswerk Brot für die Welt am Mittwoch in Berlin mitgeteilt. Die etwa 40 Kilometer lange Schlussetappe von Hildesheim nach Hannover soll am 30. April gemeinsam mit dem Rad zurückgelegt werden. Also, ich schließe daraus, wir fahren alle irgendwie nach Hildesheim, treffen uns dort und dann fahren wir mit dem Rad weiter. Ja, Miss Sam im Radl, da bekommt eine ganz andere Bedeutung. Von Montag bis Donnerstag tagten die Bischöfe. Frühjahrsvollversammlung im Bistum Aachen nennt man das dann. Ja, bei so einer Frühjahrsvollversammlung, da kommen die Bischöfe, die Kardinäle, die Weihbischöfe zusammen, sprechen über aktuelle Themen, vor allem natürlich Kirchenthemen, Themen, die zu diskutieren sind. Und meistens sind das auch jetzt Themen, die nicht so wirklich schön sind. Mein Kollege Johannes Schröer, der war für uns dabei und hat bei uns im Domradio gesagt, was denn einige dieser Themen waren.
Das teilt sich ja immer auf solchen Bischofskonferenzen. Da gibt es dann die offiziellen Themen und dann gibt es die Themen auf den Fluren und während der Hintergrundgespräche. Offizielles Thema war zum Beispiel hier das 10-jährige Jubiläum der Umweltenzyklika Laudato Si von Papst Franziskus. Hier haben die Bischöfe nochmal ganz stark davor gewarnt, dass wir aufgrund der weltpolitisch schwierigen Lage den Umweltschutz und den drohenden Klimawandel aus den Augen verlieren. Wichtig, wichtig. Inoffizielles Thema, dann die zweite Ebene, war natürlich der Streit mit der CDU in der Migrationsdebatte und natürlich auch das weitere Vorgehen in der Missbrauchskrise. Konkret, wie kann man denn die Betroffenen finanziell entschädigen und sollte man wirklich darauf verzichten, dass es da eine Verjährung der Taten gibt, so wie das die Gerichte tun?
Es wurde viel gebetet, getagt, diskutiert, gesprochen, aber auch gegessen. Gegessen. Man muss ja essen. Aber trotzdem, wir haben Fastenzeit. Und nu?
Habe ich auch gefragt, aber dann sagte mir ein Bischof sehr weise, Sie wissen doch, dass die Fastenzeit auch Ausnahmen kennt. Zum Beispiel, wenn du auf Reisen bist, dann musst du nicht fasten. Ja, und eigentlich sind ja alle Bischöfe, bin ich ja auch auf Reisen, also kann ich Bier trinken, Fleisch essen. Ja, bis auf einen allerdings, das ist der Gastgeber, das ist der Bischof Helmut Dieser aus Aachen. Der ist ja nicht aus Reisen, der ist ja quasi hier zu Hause und der müsste jetzt eigentlich streng genommen fasten. Ich habe jetzt leider nicht auf seinen Teller schielen können, um das mal zu kontrollieren.
Ja, das wäre ja noch schöner, wenn Johannes dann auch noch auf die Teller der Bischöfe gucken würde. Abschließendes Fazit, klingt so.
Also es sind zwei Dinge. Einmal sind das die Eindrücke dieses uralten, wunderbaren Klosters Steinfeld in der Eifel. Ich kann das Kloster nur empfehlen. Und das Zweite ist, ja, und das ehrt uns jetzt, muss ich ein bisschen eitel mal sagen, das ehrt uns vom Domradio sehr, wie anerkannt und erwünscht wir auf diesen Bischofskonferenzen sind. Also es gab etliche Bischöfe, die auf mich zugegangen sind, die aufgeschlossen waren für jede Interviewanfrage und sich für die tolle Arbeit von domradio.de bedankt haben.
Dann ist es ja nur folgerichtig, dass wir darüber auch jetzt hier im Podcast Sonntagslicht gesprochen haben. Johannes Schröer war bei der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe dabei, hat ganz, ganz viele Videos gedreht, hat ganz, ganz viele Bilder gemacht, hat auch mit den Bischöfen gegessen, habe ich mir sagen lassen. Und es soll lecker gewesen sein. All das könnt ihr nachlesen im Blog und natürlich auf domradio.de in den zahlreichen Videos und Kommentaren und Texten zur Frühjahrsvollversammlung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eigentlich heißt es ja für uns Christinnen und Christen am Freitag kein Fleisch auf den Teller. Dieser alte katholische Brauch, der ist in unserer Überflussgesellschaft aber doch ziemlich aus der Mode gekommen. Ja, und jetzt komme ich nochmal auf die Bischöfe und ihre Frühjahrsvollversammlung zurück. Die haben ja zu mehr Klima- und Umweltschutz aufgerufen und gleichzeitig auch für die Wiederentdeckung des fleischfreien Freitags geworben. Einer, der sich damit theologisch bestens auskennt, ist mein Kollege Jan-Hendrik Stehns. Und der hat uns im Domradio erstmal erklärt, wieso freitags kein Fleisch auf den Teller soll.
Fleisch kam vor allem an Sonn- und Festtagen auf den Tisch und unter der Woche gab es das eher so, ich sage es mal, in weiterverarbeiteter Form. Also Wurst, Wellfleisch, während das festliche Fleisch eben am Sonntag war. Das
ja, der berühmte Sonntagsbraten.
Richtig, genau, das hing damit zusammen. Fleisch war im Regelfall teurer als pflanzliche Produkte. Ganz einfach, deswegen war Fleisch wertvoll und man hat es eben für die besonderen Tage aufbewahrt.
Ja, aber theologisch hat der Freitag natürlich eine ganz besondere Bedeutung.
Der Freitag ist der Tag, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Und diese Freitage, die zählen eben als sogenannte Bußtage. Und deswegen gibt es das sogenannte Freitagsopfer. Und dieser Fleischverzicht, das war eigentlich so die traditionelle Form, ein Freitagsopfer eben zu ermöglichen, indem man auf Fleisch verzichtet.
Dann hätten wir das geklärt. Und jetzt klären wir noch, was man stattdessen zum Beispiel am Freitag machen kann in Bezug auf fleischlos.
Die deutschen Bischöfe weisen in einer sogenannten Partikularnorm darauf hin, dieses Freitagsopfer, das kann einerseits eben der Verzicht auf Fleischspeisen sein. Es wird als nach wie vor sinnvoll und angemessen erachtet, aber eben auch spürbare Einschränkungen im Konsum. Also jetzt besonders bei Genussmitteln. Nehmen wir mal Tabak, Alkohol oder auch, das sind also auch mögliche Formen des Freitagsopfers. Denken wir zum Beispiel an Vegetarier, Veganer. Für die ist der Verzicht auf Fleisch kein Opfer. Insofern kann man da auch nach anderen Dingen suchen. Aber auch im sozialen Bereich. Nehmen wir zum Beispiel Dinge wie Dienste und Hilfsleistungen für den Nächsten oder auch Gebet, Frömmigkeitsübungen. Diese auch entsprechende Definition des Freitagsopfers, so wie es die Bischöfe empfehlen. Das heißt, Fleischverzicht ist an den Freitagen im Jahr kein Muss. Es sollte aber irgendetwas sein, was ein gewisses Opfer bringt. Es hängt einfach damit zusammen, mit welcher Grundeinstellung, mit welchem Bewusstsein ich einfach an diesen Gedanken herangehe, dass heute Freitag ist.
Ihr wisst ja, wir haben das Sonntagslicht, wir haben Sonntag, wenn ihr diesen Podcast am Sonntag hört. Denkt aber dann einfach beim nächsten Freitag mal an Fleischverzicht. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das hat sich wahrscheinlich das Erzbistum Paderborn überlegt, denn die laden junge Menschen ab 18 ein, die jetzt so nach Schule und Ausbildung nicht wissen, wie es weitergeht, erstmal ein christliches Orientierungsjahr zu nutzen, anstatt sich in den Flieger zu setzen und ein Jahr Backpacker zu sein, zum Beispiel in Australien. Das Ganze kann auch im Zusammenhang mit einem freiwilligen sozialen Jahr übrigens verbracht werden. Die Teilnehmer leben dann ein Jahr an einer christlichen Hochschule und zwar in einer WG. Das Jahr ist laut Ausschreibung gedacht für junge Menschen, die auf der Suche nach beruflicher, persönlicher und geistlicher Orientierung sind und sich gemeinsam mit anderen jungen Menschen mit der Frage nach dem eigenen Christsein auseinandersetzen möchten. Noch gibt's Plätze. 8 Stück an der Zahl. Das Orientierungsjahr im Erzbistum Paderborn startet am 1. September und endet dann im kommenden Jahr Ende August. Infos dazu gibt's im Netz auf der Website vom Erzbistum Paderborn. Und dann feiern wir jetzt noch einen kleinen Geburtstag. Das kirchliche Filmfestival in Recklinghausen, das Ende März beginnt, wird 15. In den zurückliegenden Jahren hat es sich zu einem über die Landesgrenzen hinaus bekannten und renommierten Festival gemausert. Filmschaffende des besonderen Films, in Anführungsstrichen, schätzen das kleine, aber feine Festival, das bewusst Filme zum Nachdenken zeigt. 15 Spielfilme, ein Dutzend Kurzfilme werden ab dem 26. März gezeigt. Bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr in das Recklinghäuser Cineworld Kino. Ein Ende dieser Reihe ist also nicht abzusehen, denn die Filme, die machen was mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Das Festival, das traut sich was.
Weil wir bei diesem Filmfestival Filme zeigen, die sich dem Ernst der Lage stellen, dem Ernst unseres Lebens. Sie zeigen Menschen am Ende ihres Lebens, Sie zeigen Menschen in der Herausforderung im Kampf gegen Diktaturen. Sie zeigen Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, Menschlichkeit zu bewahren als pflegende Kraft im Krankenhaus. Also wir zeigen Filme, die den Ernst der Lage zeigen und sich damit auseinandersetzen.
Das sagt der Theologe Michael Kleinschmidt. Er ist gleichzeitig auch der künstlerische Leiter der 5 Kinotage. Das Festival, das zeichnet sich auch dadurch aus, dass immer der ökumenische Filmpreis verliehen wird. In diesem Jahr geht der Preis an den Film 7 Tage. In dem Preisfilm geht es
um eine iranische Menschenrechtsaktivistin, die vor der schwierigen Entscheidung steht, ob sie fliehen soll, um mit ihrer Familie weiter zusammenleben zu können, oder wieder zurückgeht, um weiter für die Menschen- und Frauenrechte zu kämpfen. Ein Film, den wir für würdig erachten, mit dem Ökumenischen Filmpreis ausgezeichnet zu werden, weil wir ja ein Filmfestival sind, das Probleme, Herausforderungen beleuchten will. Und das ist ein Film, der sich einsetzt für Menschenrechte weltweit, steht für den Kampf für die Rechte der Frauen und der Menschenrechte und deshalb ein würdiger Filmpreisträger ist.
Das Festival ist 2010 im Rahmen der Feierlichkeiten zu Ruhr 2010, einem großen Festival im gesamten Ruhrgebiet, entstanden. Angelegt war es auf eine einzige Veranstaltung. Dass es nicht bei einer Eintagsfliege blieb, das freut auch Julia Borries vom Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen, ebenfalls Mitveranstalter.
Das Filmfestival ist ja als eher einmaliges, einzigartiges Projekt gestartet, mit einem einmaligen Durchgang. Und dann hat es sich aber über die Jahre so gut etabliert, dass wir jetzt beim 15. Jahr eigentlich gar nicht mehr uns vorstellen können, dass wir dieses Projekt nicht mehr durchführen. Wir haben eine sehr stabile, super gute Besucherinnenzahl, gute Etablierung in der Filmwelt auch. Und ich gehe davon aus, dass wir das noch viele Jahre weiterführen werden.
Besonderes gibt es auch zu berichten, und zwar, dass man bei dem Filmfestival auch immer Menschen sieht, mit denen man ins Gespräch kommen kann.
Also wir haben verschiedene Formate dieses Jahr. Also wir werden auch Veranstaltungen durchführen, wo eben Filmschaffende bzw. Filmexpertinnen dabei sind. Da ist zum Beispiel der Abend mit Helden in dem Film von Petra Wolpe. Da werden wir zwei Menschen dabei haben, die zum Beispiel nicht explizit aus dem Film sind, die sich aber mit dem Thema und auch mit der Machart gut auskennen. Das ist ein besonderes Highlight für mich auf jeden Fall, dieser Abend. Und wir freuen uns auch total, dass bei der Jugendjury auch wieder zwei Gäste dabei sind, eine Produzentin und ein Kameramann. Auch ganz spannend, mal mit Menschen darüber zu sprechen, die hinter den Kulissen sind und die nicht vorne stehen oder die Regie geführt haben.
Dieses Festival, getragen vom Bistum Münster, dem Evangelischen Kirchenkreis Westfalen und der Stadt Recklinghausen, lebt. Es zeichnet sich besonders dadurch aus,
dass wir wie in vielen Jahren tatsächlich einen Blick werfen in die Welt, aber auch nach Deutschland, und dass wir Filme zeigen, die dem Ernst der Lage gerecht werden. Brillant gespielt, toll fotografiert und emotional mitreißend, dass wir herausgefordert werden, Stellung zu beziehen zu dem, was die Personen auf Leinwand da erleben.
Ich konnte ihn leider persönlich noch nicht erleben, den St. Patrick's Day in Irland. An diesem Montag begeht die katholische Kirche den Festtag des heiligen Patrick, der auch der Nationalheilige Irlands ist. Das ist der höchste Feiertag dort auf der Insel. Autos, Häuser, Straßenzüge werden in den Nationalfarben grün, weiß, orange geschmückt. Das Bier wird tatsächlich auch grün eingefärbt. Und traditionell trägt man an diesem Tag halt auch grün und befestigt daran dann auch noch dreiblättrige Kleeblätter. Das ist Irlands Nationalsymbol. Mit eben diesen Kleeblättern, da sagt die Legende, hatte Patrick nämlich versucht, den heidnischen Iren das Geheimnis der göttlichen Dreifaltigkeit zu erklären. Also, wenn ihr Richtung Irland kommt, viel Spaß beim St. Patrick's Day, aber es gibt auch in Deutschland zahlreiche irische Pubs, die natürlich diesen St. Patrick's Day am Montag und teilweise auch die ganze Woche ausgiebig feiern, unter anderem mit der Musik, die wir hier im Hintergrund hören.
Die Inspiration.
In der zurückliegenden Woche war Pfarrer Thomas Schwarz unser Gesprächspartner zur Auslegung des morgendlichen Tagesevangeliums. Der Hauptgeschäftsführer von Renovabis, der hat uns mit auf den Weg gegeben, was für ihn Christsein ausmacht. Und das ist unser Impuls zum Ende vom Sonntagslicht.
Das, was Christsein ausmacht, ist ja das Mehr, ist ja die Bereitschaft, mehr zu geben, als man selber zurückerwarten kann. Und das ist im Grunde das, was der Nukleus, der Kern des Christseins ausmacht. für das normale Alltagsleben ist Gegenseitigkeit, wie das die goldene Regel sagt, schon ein wichtiges Kriterium. Es langt für ein Christsein nicht.
Damit wünsche ich euch nun eine gesegnete Woche. Freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gerne eure Kommentare in unserer App hinterlasst. Und sag mal, bis nächste Woche. Dann gibt's wieder ein Sonntagslicht. Macht's gut. Tschüss.